Dieser Tofu wird eingelegt in eine Beize und da mariniert er. Und das Praktische ist, ich habe den 3 Stunden im Kühlschrank oder 2 Tage. Ich kann immer den Tofu rausholen, braten. Ja, und dann habe ich einen schnellen Snack.
Das probiere ich jetzt auch.
Das ist super,
bitte, fein. Martin. Und die Zubereitung ist wirklich minutenschnell.
Du hörst Pure Leben, dein Podcast für eine lebenswerte Zukunft. Heute mit Soja, Superpflanze oder Sündenbock. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier auf YouTube oder, liebe Zuhörerinnen, auf den angeschlossenen Podcast-Plattformen, egal wo ihr wieder seid. Schön, dass ihr mit dabei seid. In dieser Episode ist Elisabeth Fischer zu Gast.
Hallo.
Autorin zahlreicher Ernährungs- und Kochbücher, unter anderem zum Thema Soja. Sie beantwortet die heiß diskutierte Frage, ist Soja wirklich das Problem, für das es oft gehalten wird, oder eine nachhaltige und gesunde Alternative? Wir sprechen heute über die Geschichte von Soja in Europa und insbesondere Österreich, ja, ganz wichtige Rolle heute noch, gesundheitliche Mythen und sehen uns kulinarische Möglichkeiten an, die Soja bietet. Und ich kann jetzt schon verraten, heute fällt der Vorhang, heute räumen wir alles auf, was mit Tofu, Soja und alles, was aus dieser tollen Hülsenfrucht gemacht werden kann, heute räumen wir alle Vorurteile auf. Und ihr werdet sehen und hören vor allem, was es für eine Vielfalt mit dieser Hülsenfrucht auf sich hat. Und es gibt heute noch zum Ende an dieser Episode eine Verlosung für alle ZuschauerInnen auf YouTube. Also liebe ZuhörerInnen auf den Podcast-Plattformen, rüberschalten dann auf YouTube. Zum Ende gibt es da heute noch was zu gewinnen. Jetzt starten wir rein. Liebe Elisabeth, schön, dass du da bist. Wir haben heute schon großartig gekocht mit der Elisabeth heute im Podcast-Studio. Der Martin, mein Name ist Bernd Tomaselli und wir haben heute zu dritt das Vergnügen mit dir, mit der Soja-Königin. Ich darf dich kurz skizzieren. Elisabeth Fischer lebt als freie Autorin von Kochbüchern und Ernährung, macht da Ratgeber in Wien, da lebst du. Bist gebürtig aus Baden-Württemberg.
Ja,
ja? Genau. Jetzt aber in Wien und dein Spezialgebiet ist die gesunde Küche und ja, alles, was mit raffinierten Rezepten zu tun hat, oder? Wir werden uns heute auch noch dein neuestes Kochbuch anschauen. Das ist auch schon mit dabei. Und seit Jahren geht es bei dir um gesunde Ernährung, veranstaltest Seminare, bist in der Soja-Vereinigung Österreich mit dabei, oder habe ich das korrekt gesagt? Wie heißt du korrekt?
Verein Soja aus Österreich.
Verein Soja aus Österreich. Mhm. Sehr gut, danke schön. Korrigiere mich, wenn ich solche Sachen falsch sage, das ist sehr gut. Liebe Elisabeth, wir starten erstmal ganz entspannt, nämlich klassisch für alle neuen Zuhörer und ZuschauerInnen mit der Entweder-Oder-Frage. Entweder-Oder heißt, ich stelle dir also das eine oder das andere zur Auswahl und du hast aus dem Bauch heraus das Gefühl zu sagen, das oder das. Es gibt kein Beides, es gibt immer nur Entweder-Oder.
Okay, aus dem Bauch heraus.
Hervorragend. Elisabeth, Tofu oder Tempeh?
Na, das geht nicht.
Schon vorbei jetzt in der heutigen Episode.
Habe ich
schon. Ist schon vorbei wieder für heute.
Ja, ich habe gedacht, du fragst mich, Soja, Sündenbock oder Segen, aber Tofu oder
wir
Tempeh?
Wir gehen kleines Detail.
Ja.
Gibt es einen Favoriten?
Das kann ich nicht sagen. Ich esse beides gleich gern und beides hat unendliche kulinarische Möglichkeiten. Man kann es nicht vergleichen. Ja? Also da kann ich mich nicht entscheiden. Beides ist super.
Ich lasse es durchgehen.
Vielen Dank.
Für die Soja-Königin.
Richtig.
Ich fühle mich geehrt.
Richtig.
Kann man so eine Frage eigentlich nicht stellen.
Eine Krone habt ihr mir keine gegeben.
Das war die verbale Krone.
Oh, vielen Dank.
Eure Majestät. Die nächste Entweder-Oder-Frage. Bücher lesen oder schreiben?
Schreiben.
Wien oder Stuttgart?
Wien.
Spätzle oder Salat?
Spätzle.
Danke dafür. Das waren die Entweder-Oder-Fragen mit der Elisabeth Fischer. Wir haben heute natürlich auch für alle ZuschauerInnen unsere Foodcam mit am Start, die heute eine hochprominente Rolle spielt, denn wir waren schon, also muss mich korrigieren, Elisabeth und Martin waren heute schon sehr, sehr fleißig.
In der Küche.
Richtig, bevor die Episode gestartet hat jetzt, haben die beiden sich da in der Küche ausgetobt. Ich habe ein bisschen Social Media gemacht und habe geschaut, dass die das auch richtig machen. Ja?
Du hast die Kontrolle gehabt in der Küche.
Ja. habe das getan, was ich in der Küche gut kann. Rumstehen, versucht nicht im Weg zu stehen. Also heute gibt es ganz, ganz viel zu sehen. Es lohnt heute für alle ZuhörerInnen auf jeden Fall bei YouTube reinzuschauen, weil das ist ja Wahnsinn, was wir heute aufgefahren haben. Alles, was es gibt. Liebe Elisabeth, wir starten mit der Grundfrage, was denn für dich überhaupt die Faszination Soja ausmacht?
Die Faszination Soja macht für mich das aus. Ich finde, Soja ist eigentlich, ich sage es jetzt mal wirklich ganz krass, eine Wunderbohne, ja? Weil es zum einen vom Nährwert her wirklich die Hülsenfrucht Nummer eins ist, also Soja vom Eiweißgehalt. Soja hat ein Eiweiß, das dem von tierischen Lebensmitteln gleichkommt. Dann hat es auch noch weitere ganz wertvolle Inhaltsstoffe. Dann ist es, wenn es in Europa angebaut wird, nachhaltig und trägt zum Umweltschutz bei. Und was mich so ganz besonders fasziniert, ist diese Vielfalt von Lebensmitteln, die man daraus herstellen kann und dann diese riesigen kulinarischen Möglichkeiten. Weil es geht ja darum, dass wir unsere Ernährungsgewohnheiten ändern hin zum Pflanzlichen. Ja? Ob wir Veganer sowieso pflanzlich, aber immer mehr Menschen wollen ja mehr pflanzlich essen, der Umwelt zuliebe und der Gesundheit zuliebe. Und ich finde, haben die Sojaprodukte vom Tofu, Tempeh, ja, Miso, wir sehen es hier, wir haben ein bisschen was aufgebaut.
Riesenauswahl schon.
Wirklich große Möglichkeiten, dass das Essen super schmeckt, dass es zufrieden macht und dass man nicht das Gefühl hat, ich muss auf etwas verzichten.
Also ein ganz wichtiger Punkt, immer dieser Verzicht, den man uns VeganerInnen ja immer nachsagt. Ihr arme Menschen, ihr habt ja gar nichts mehr zum Essen. Und wir haben auch kurz schon im Vorgespräch gesprochen gehabt, dass Tofu ja so das nur nach Pappe schmecken würde, oder?
Anscheinend, ja.
Ja, also.
Wir probieren es aus gleich.
Es ist so. Ganz oft sagt man ja, Tofu schmeckt fad.
Ja.
Genau. Und dann sage ich, Tofu schmeckt fad und das ist gut so. Weil das ist ja das Potenzial von Tofu, dass er fad schmeckt. Wer würde sagen, Mehl schmeckt fad? Also.
Genau. Für dich.
Ja. Tofu ist ein Grundprodukt. Tofu ist ein Grundnahrungsmittel. Und mit diesem Tofu kann ich von süß bis pikant viele Speisen zubereiten. Mhm. Ich kann Aufstriche machen. Also in meinem neuen Buch, wenn ich das mal zeige, ja, da sind Rezepte drin für Aufstriche. Es sind Dressings drin, alles mit Tofu. Es sind Nockeln drin. Es sind kleine Burger drin. Es sind Süßspeisen drin. Es sind Kuchen drin. Es sind Desserts drin. Also alles, was es eigentlich so gibt in der Küche, und zwar von uns heimisch vertrauten Gerichten bis wirklich exotische Speisen, ja, chinesische Küche, mexikanische Wraps, alles kann man mit Tofu zubereiten.
Liebe ZuhörerInnen, wir halten gerade das Buch, das sich da nämlich, lassen Sie mich kurz lesen, Tofu Miso Tempeh heißt. Ja. Soja neu entdecken und genießen mit 100 Lieblingsrezepten von der Elisabeth. Im Verlag, sagen wir es auch noch gerade, Smarticular.
Ja.
Das ist es, das haben wir jetzt gerade gezeigt. Also, falls ihr euch wundert, was passiert da eigentlich gerade? Also die zuschauen, die sehen es, aber die zuhören, brauchen ein kurzes Bild dazu.
Toll illustriert und wahnsinnig viele Rezepte, also unendlich.
100 Rezepte, 100 erprobte Rezepte.
Es war ja sogar ein Schnitzel gerade drin mit Kartoffelsalat.
Ein Sojaschnitzel. Ein Frosti-Schnitzel, wie heißt das? Frosti.
Frosti ist mit Frosti-Tofu. Also wenn wir gerade beim Tofu sind, ja. Tofu an sich sind ja ganz, ganz viele verschiedene Sorten. Mhm. Also es geht einmal mit dem Tofu Natur, ja, den kennen wir alle, das ist dieser weiße Block, ja, den gibt es in Fest. Es gibt aber Tofu Natur und das ist das Spannende, das ist wie mehr in der asiatischen Küche, der ist weicher, ja, der ist weniger gepresst. Den kann man zum Beispiel in Soßen simmern. Der nimmt den Geschmack von Soßen sehr gut auf. Während dieser feste Tofu, der ist sehr gut geeignet, dass ich zum Beispiel Burger damit mache, dass ich Nockern mitmache, dass ich Aufstriche damit mache. Ja? Oder ich kann ihn auch raspeln und kräftig anbraten. Also jeder Tofu hat so seine besonderen Fähigkeiten.
Elisabeth, bevor wir, ich gebe zu, wir zeichnen diese Episode gerade zur Mittagszeit auf. Ich bin hungrig schon hergekommen und dachte mir, wenn Elisabeth Fischer heute schon auftischt und uns verwöhnt hier, ja, dann muss ich da natürlich jetzt zugreifen. Und jetzt haben wir es in der Foodcam drin. Mitten auf unserem Tisch ist eine schöne Platte. Was habe ich denn da vor mir?
Ja, da habe ich, das ist ein Grundrezept aus diesem Buch, das ist, ich nenne das Halali-Tofu. Das kann man machen mit Naturtofu, kann man machen mit einem Räuchertofu, das kann man machen, kann man mit dem festeren Tofu und diesem weicheren Tofu machen. Und dieser Tofu wird eingelegt in eine Beize. Ja? In der Beize ist drin Rotwein, ein bisschen Essig, dann Olivenöl, ein bisschen Sojasauce und Kräuter. Und da mariniert er. Und das Praktische ist, ich habe den 3 Stunden im Kühlschrank oder 2 Tage. Ich kann immer den Tofu rausholen, braten. Ja, und dann habe ich einen schnellen Snack oder ich mache es in ein Wrap oder zu Rotkraut.
Jetzt greif zu.
Bitte, aber greif zu.
Darf ich?
Ja. Fang mal an.
Was muss ich tun?
Ich habe hier eine Miso Mayo gemacht. Ja, da gibt ein bisschen drauf.
Mhm.
Das ist ein netter kleiner Snack.
Und für alle, die jetzt, auf YouTube zu sehen, die sehen das auch, weil wir haben in der Küche mitgefilmt, also für die unsere Podcast-HörerInnen gerne nochmal auf YouTube uns euch die Episode ansehen, dann seht ihr auch, wie das gekocht wurde. Das probiere ich jetzt auch.
Das ist super
fein. Bitte, Martin. Und die Zubereitung ist wirklich minutenschnell.
Wir waren ja heute jetzt eine halbe in der Küche, aber wir haben ja mehr geplaudert und haben so viele Sachen gemacht gehabt, das war jetzt nirgends, war ja nichts dabei, wo jetzt irgendwie, also das hätte ja sogar ich mir zugetraut, ja, für meine einfachen Küchenskills, aber, also möchte jetzt nicht zu hoch greifen, aber es sah simpler aus, als es.
Ja?
Nein, es ist, also kann man schon machen, oder? Das ist mir bei meinen Rezepten ganz, ganz wichtig, dass es jeder machen kann, ja. Ich meine, es muss einfach sein, es muss schnell gehen und es müssen Zutaten sein, die es im Supermarkt gibt. Ja?
Mhm.
Weil nur so hat diese neue Küche und diese Ernährungsänderung eine Chance, dass es auch viele Menschen machen können. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Und die Mayo, die ging ja wirklich nur Sekunden. Ich kann mich erinnern an einen Kochkurs, wo ich dabei war und dann da hat man eine halbe Stunde lang, die Mayo wurde nicht fest, sie wurde nicht fest, wir haben immer gemixt.
Ja.
Und bei dir ging das jetzt, ich glaube, 3 Sekunden, wurde sie fest.
Maximal, ja. Ja, du hast sie auch gefilmt, das gibt es ja auch im YouTube-Video, aber es ist ganz einfach. Man gibt Öl, Rapsöl, ist ein österreichisches Öl, sehr gute Fettsäurenzusammensetzung oder Olivenöl, dann schmeckt es halt ein bisschen markanter. Dann ungesüßte Sojamilch, ja, Miso und ein bisschen Senf. Und dann gibt man das in den Mixbecher und zieht den einfach nach oben diesen Rührstab und fertig. Fertig ist die Mayo. Ganz schnell. Eine richtig schöne, cremige Mayo. Ich zeig's euch.
Perfekt.
In Sekundenschnelle.
Elisabeth, jetzt aber die freche Frage von mir. Du kommst aus der Generation, die eigentlich den, wo man am Sonntag immer einen Sonntagsbraten gemacht hat, eigentlich einer Fleischesser-Generation, zumindest dort, wo man das Fleisch noch sonntags hauptsächlich mehr gegessen hat, noch nicht so im Konsumverhalten wie unsere Generation. Was hat dich, der Weg zur Sojakönigin würde mich da jetzt gerade noch interessieren, wie deine Expertise sich da aufgebaut hat aus einer Generation, wo das eigentlich nicht so war, oder?
Also wir haben hier keinen Generationskonflikt, du und ich, bezüglich so. Ja. Also bei mir hat es eigentlich mit dem Soja, mit dem Tofu schon angefangen vor über 40 Jahren. Ja. Und ich habe, habe als Fotografin auch gearbeitet und habe mich auch mit gesunder Ernährung beschäftigt. Ich habe sehr viel vegetarisch gekocht, vegan gekocht. Und dann habe ich mal in einer Zeitschrift habe ich gelesen über Tofu. Und das hat mich total fasziniert. Dann wollte ich den kaufen, habe keinen Tofu bekommen. Das bekommen hat mich total frustriert. Ja, in dem Artikel stand, Tofu ist gesund, das schmeckt gut, das ist quasi eine Grundzutat der asiatischen Küche. Ich habe damals in München gewohnt. In unserem Haus unter meiner Wohnung ist ein Lokal frei geworden. Das ein amerikanisches Ehepaar hat es gepachtet, wollten ein vegetarisches Restaurant eröffnen. Die haben uns zum Essen eingeladen und sie haben serviert hausgemachten Tofu. Und das war, ich muss sagen, ein Essen, das mein Leben verändert hat. Weil dann habe ich zu denen gesagt, ich war so begeistert. Ich habe gesagt, als wenn ihr mal eine Spülerin braucht im Lokal, ich komme runter. Natürlich, in der Gastronomie braucht man sofort immer eine Spülerin. Ja, bin ich runter und da war ich mal Spülerin, da bin ich Küchenhilfe geworden, da bin ich Köchin geworden, dann bin ich Teilhaberin geworden, dann habe ich mein erstes Kochbuch geschrieben. Und in der Zeit, das war 83, ja, konnte man noch keinen Tofu kaufen.
In ganz München nicht, oder?
In ganz Deutschland, ganz nicht, Deutschland ja. nicht. In Deutschland gab es 83 drei Tofu-Produzenten. Mhm. Ich habe 2 Jahre lang zweimal in der Woche Tofu gemacht und Tempeh. Darum kann ich mich nicht entscheiden.
Die Frage war also mehr als gemein.
Ja. Ja. So bin ich dazugekommen. Und dieses erste Buch war ein Erfolg. Ja. Ich bin dann nach Wien gezogen und habe dann meine Bücher geschrieben, war viele Jahre bei Zeitschrift Gusto, mache Workshops und jetzt mache ich auch sehr viel im Verein Soja aus Österreich. Da machen wir große Veranstaltungen, wo wir auch öffentlich kochen, wo wir Verkostungen machen, messen. Also so hat sich das entwickelt, aus einem Abendessen.
Von der Tellerwäscherin zur Sojakönigin.
Wahnsinn,
zur
oder?
Zur österreichischen Sojakönigin.
Zur österreichischen Sojakönigin.
Wie ein Aschenputtel
Märchen.
Eigentlich.
Ja, das ist ein bisschen märchenhaft.
Ein Märchen ohne Prinz mit Sojabohne. Mhm.
Da gibt es ja metaphorisch eher diese, wie heißt denn das mit der Bohne, die da wächst und dann klettert man rauf mit der Zauberbohne?
Ah ja, genau, da gibt es ein Märchen.
Ja,
wie war denn das?
Ich weiß nicht mehr welches.
Aber, das aber ist was, so deine metaphorische Sojaranke,
genau,
an der du hochgeklettert bist, könnte man sagen.
Genau.
Ich finde, wir sind eh schon so historisch.
Genau. Eben, du sagst, es gab in Anfang der 80er Jahre wirklich keine Sojaprodukte, wahrscheinlich auch keine Sojamilch.
Nein, das gab es überhaupt gab's
auch
nicht.
Nein. Auch nicht im Bioladen und nirgends?
Auch nicht. Mhm. Das gab es nicht. Das kam dann erst, Tofu konnte man dann schon kaufen, Mitte 80er Jahre, also 85.
Mitte der 80er ging es dann los.
Genau, und dann Anfang 90er gab es auch Sojajoghurt, Sojamilch, aber das ist dann erst so gekommen im Laufe der Zeit, ja. Und richtig starken Push hat es eigentlich erst bekommen, so seit 15, 20 Jahren. Und die großen Soja-Tofu-Produzenten in Österreich zum Beispiel, die gibt es seit über 30 Jahren, 35
ja.
Jahre.
Ja. Die Speise-Soja-Produzenten, muss man sagen, ja.
Nein, das, Tofu-Produzenten.
Also Tofu-Produzenten, ja.
Also,
okay.
Genau.
Ich habe mal recherchiert und zwar Soja gibt es ja schon, beziehungsweise Soja wurde von Menschen ja schon lange, lange angebaut, vor Christus schon und vor tausenden Jahren, vor allem in Ostasien, in China. Aber auch Tofu wurde damals schon produziert.
Ja.
Und sogar, was ich erfahren habe, Sojadrink oder Sojamilch aus der Tofu-Produktion in der Han-Dynastie, das war 200 Jahre vor, 200 Jahre nach Christus, wurde das schon produziert. Also total spannend. Aber es kam dann erst sehr, sehr, sehr viel später nach Europa.
Ja.
Und da gibt es ja ganz spannende Geschichte, dass es dann, dass das Soja zuerst in Österreich gelandet ist.
Ja, Österreich, das muss man sagen und das kann man eigentlich nicht oft genug sagen. Österreich ist das Soja-Pionierland und zwar nicht nur Europa, sondern in der gesamten westlichen Welt. Wow. Mhm. Also die Sojabohne wurde für die westliche Welt entdeckt auf der Weltausstellung 1873 in Wien.
1873,
dem,
das ist.
Ich muss sagen, von dem genialen, weitsichtigen Professor Haberland, der hat die Sojabohne in diesem japanischen Pavillon entdeckt und der war auf der Suche, damals gab es ja auch Probleme mit der Ernährung der Bevölkerung, ja, nach einer Frucht, mit der man viele Menschen gut ernähren konnte und er hat das ernährungsphysiologische Potenzial der Sojabohne entdeckt und hat dann bereits 1875 an 1500 Stellen in der Monarchie Sojabohnen angepflanzt. Er war auch erfolgreich. Das Problem war einfach, sie wussten nicht so recht, wie können sie die Sojabohne für die menschliche Ernährung nutzen. Und er hat dann er war ja erfinderisch, der Professor Haberland. Er hat dann sowas wie so eine Polenta-artige, er hat es so Janka genannt, hat so einen Brei gemacht. Mhm. Aber das war natürlich kulinarisch einfach kein Bringer. Ja. Und dann es wurde weiter Soja angebaut, dann auch für das Viehfutter verwendet, aber für die menschliche Ernährung kam es dann immer nur in Krisenzeiten, in Notzeiten zum Einsatz, also während und nach dem Ersten Weltkrieg, während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber was nie gelungen ist, und das eigentlich bedauerlich, ja, weil sie haben das Potenzial, das ernährungsphysiologische Potenzial der Sojabohne entdeckt, aber sie haben diesen Schritt von der Sojabohne zur Sojamilch oder zur Fermentation nicht gemacht. Ja. Und das war dann eigentlich erst so in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren, wo dann die Sojamilch produziert wurde und aus der Sojamilch der Tofu.
Mhm. Also sehr spannend, ja, weil die Asiaten machen es ja schon länger, da hätte man sich doch abschauen können, wie sie Tofu machen. Also wenn die schon tausende Jahre Tofu machen, sogar Sojamilch, dass das nicht früher passiert ist, ist interessant.
Und, darf ich was sagen? Darüber denke ich auch oft nach, aber wahrscheinlich haben die gedacht, was du gesagt hast, Tofu schmeckt doch fad. Ja?
Die wussten einfach nicht, wie es zuzubereiten ist.
Ich denke da viel drüber nach, sie wussten es nicht. Ja?
Das wäre so ähnlich, wenn wir, klar, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber wenn man Sack Mehl irgendwo hinschickt in ein Land, die noch kein Mehl kennen und die essen dann das Mehl mit dem Löffel und sagen, was essen denn die?
Genau. Also,
da gibt es sogar so einen Comic vom Artgenossen, der das da vergleicht mit Mehl, dass einer sagt, das Mehl schmeckt ja gar nicht, ich habe das probiert.
Genau. Ich persönlich muss jetzt schon sagen, für mich war Tofu, ich bin zwar jetzt 9 Jahre vegan, ja, aber Tofu war immer... vielleicht, weil das immer so stigmatisiert wurde, Tofu, einfach so was Negatives. Ich habe jetzt die Vielfalt hier wieder gesehen gehabt und du bist ja wirklich eine wahre Botschafterin für das ganze Thema, oder?
Also ich liebe Tofu, ja.
Ja. In all seiner Vielfalt und Schönheit. Und das ist, das möchte ich jetzt heute nochmal für alle Zuhörerinnen und ZuschauerInnen nochmal rausstreichen. Die Elisabeth hat hier eine absolut essentielle Rolle in dem Sinne, dass das Make Tofu Great Again, um den Slogan jetzt völlig missbräuchlich zu nutzen, im Guten heute. Heute benutzen wir Make Tofu Great Again im Guten. Wir haben da ja noch viele andere Sachen. Was darf ich da noch probieren? Elisabeth, was ist das da?
Oh, die Chips, oder?
Das wären Chips, jetzt die aber das sind keine Chips. Also was mir auch ganz wichtig ist, ja, und das ist natürlich erst in den letzten Jahren so wichtig geworden. Okay, das Kulinarische war mal der Anfang. Dann kamen diese großen gesundheitlichen Vorteile von Soja dazu, die Isoflavone, dann cholesterinfrei, dieses hochverwertbare Eiweiß. Und die letzten Jahre ist natürlich dieser Nachhaltigkeitsaspekt ganz groß geworden. Und darum finde ich es so toll, dass in Österreich diese wunderbaren Sojaprodukte gemacht werden, zum Beispiel auch Tempeh. Ja, haben wir vorher schon. Die Tempeh-Chips, die hab ich,
korrekt.
Magst du auch?
Ja, bitte.
Die habe ich einfach eingelegt in Wasser mit Knoblauch und Salz und die dippt man jetzt in diese oder in die Sojasauce, die auch
so
in Österreich hergestellt wird.
Also alles, was wir heute am Tisch haben, ist Soja aus Österreich.
Genau. Österreichische Bio-Sojaprodukte.
Na, auch noch.
Und das ist ganz wichtig.
Das muss man dazu sagen. Ja, das ist ja, das ist zu dem kommen wir ja dann noch, zu diesen ganzen Mythen, dass Soja nur aus dem Regenwald kommt.
Und also bei mir, diese Tempeh-Chips, die mache ich ja wirklich seit Jahrzehnten, muss ich sagen. Und bei mir im Lokal war das die beliebteste Vorspeise für Kinder. Kinder haben immer diese Tempeh-Chips gegessen.
Ich habe noch nie Tempeh-Chips probiert, gehabt immer nur Tempeh so. Kann man ja auch überall im Laden kaufen, aber das sind jetzt frittierte heute, gell?
Die krachen richtig im Mund, gell?
Knackig.
Das ist großartig.
Nochmal kurz zur Geschichte. Also bei der Weltausstellung, das waren in dem Fall die Japaner, die das ausgestellt haben.
Ja.
Spannend.
Und was ich toll finde, im Weltmuseum gibt es eine Sonderabteilung zu dieser Weltausstellung in Wien. Ja. Und das rührt mich immer wieder, wenn ich vor der Kiste stehe. Und in einer Kiste, das sind so kleine Sackerln mit Saatgut und da sind Sojabohnen drin. Mhm. Also wir können diese Sojabohnen von 1873 immer noch anschauen.
Wow. Und gibt es nicht auch so einen getrockneten Tofu im Museum irgendwo? Oder irgendwo habe ich mal was gehört. So.
Ja, das ist aber eine ganz geniale Sache. Es gibt nämlich ein traditioneller Tofu ist der gefriergetrocknete Tofu. Ah. Weil Tofu ist ja, weil es so eiweißreich ist, rasch verderblich. Und in Japan haben die Mönche im Winter Tofu in kalten Nächten gefroren und dann überm Feuer getrocknet, bis er wie ein harter, trockener Schwamm war. Und das hat sich natürlich monatelang gehalten. Und den weicht man dann wieder ein. Das ist nämlich Frosty-Tofu. Und da kann man wunderbar damit kochen.
Ja.
Und dieser im Weltmuseum, da gibt es noch so einen Block.
So einen Schwamm.
Einen harten Frosty-Tofu von 1873. Und letztes Jahr war der Welt-Soja-Kongress in Wien und da gab es eine europäische Sojanacht. Und da war eine Sonderausstellung mit diesem Frosty-Tofu-Block.
Der ist ja fast schon heilig. Der kann, ich stelle mir das so vor,
als
eine Prozession mit diesem Tofu-Block. Das wäre wieder ein Relikt.
Und ich möchte ein Bild zeigen, was man mit dem Frosty-Tofu machen kann.
Mit dem von 1800?
Nein, mit dem von jetzt.
Ja.
Und ihr könnt nämlich diesen Frosty-Tofu selber machen. Ihr nehmt einfach einen Tofu-Block, friert den ein, taut ihn wieder auf und dann wird der ausgepresst, dann wird er mariniert, in Scheiben geschnitten und dann kann man wie Schnitzel panieren.
Toll.
Das ist wirklich super. Ja, da hat man innen diesen Saft, außen das Knusprige, schmeckt super zu Erdäpfelsalat. Mhm.
Also für alle ZuhörerInnen, ihr habt jetzt gerade bildlich, stellt euch einen leckeren Teller mit einem Schnitzel vor. So wie man so einen Schnitzel halt so sich vorstellt. Mit leckerer Panade und Kartoffeln waren noch mit drauf, habe ich glaube ich gesehen gehabt. Also halt so richtig.
Erdäpfelsalat war
Genau.
Also irgendwas Kartoffelsalat, wie es gehört.
Ja.
Genau.
Wow, das ist ja Religionsfrage, was zu Schnitzel dazu gehört.
Also ich mag es mit das Tofuschnitzel da mit Kartoffelsalat. Und den Kartoffelsalat mit einer Brühe, mit der Gemüsebrühe angemacht.
Darf der Schnitzel in die Brühe rein?
Nein. Also,
ich wollte gerade sagen, in Wien ist es faux pas, weil wir als Deutsche, wir punchen, also wir haben auch Schnitzel mit Spätzle und Soße. Aber das ist in Österreich faux pas.
Das geht bei mir nicht. Aber das geht,
ja,
aber
du bist jetzt lang in Wien. Vielleicht war das so was Bayerisches.
Schnitzel mit
Vielleicht
Nudeln.
Vielleicht war es was Bayerisches. Ja.
Schnitzel mit Nudeln, da habe ich gerade vor kurzem gehört.
Ehrlich?
So Sound of Music, da kommt das schon davor.
Schnitzel
with Noodles.
Ja, sicher. Schnitzel mit allem. Ich kann Schnitzel mit allem essen.
Okay. Na? Also da bin ich dann ganz puristisch.
Na, Schnitzel mit Nudeln mache ich auch nicht. Nach. Oh, Gottes
Willen. Was ist da schlecht dran? Schnitzel, das ist halt der Schnitzel und der Nudeln. Und der Soße.
Und alles schwimmt in der Soße.
Ja. Ah, und weil wir jetzt gerade bei diesen vielfältigen, beim Tofu sind, als Verwandlungskünstler, es gibt noch was ganz Tolles. Und das ist fermentierter Tofu. Und da wird dann Tofu-Würfel, die vermischt man mit Shiokochi. Das ist, das erkläre ich gleich, was es ist.
Ganz was Neues, kenne ich auch nicht.
Stellt es 3 Tage in den Kühlschrank, diesen Tofu. Und dann entwickelt der so ganz komplexe Aromen. Ja? Der schmeckt dann wirklich, dann schmeckt der Tofu nicht mehr fad. Der schmeckt so fein säuerlich, pikant. Und den kann man dann in Salate geben oder man kann es über Nudeln bröseln oder so. Und Shiokochi, und da sind wir jetzt bei der Fermentation, weil man nämlich unterscheidet, nicht fermentierte Sojaprodukte und fermentierte Sojaprodukte. Aha. Also nicht fermentierte Sojaprodukte, das wäre die Milch. Die Milch ist die Mutter von zum Beispiel vom Soja, vom Tofu. Es gibt dann auch noch einen Seitentofu, über den spreche ich auch noch. Aber dann die fermentierten Sojaprodukte, das ist das Miso, das Tempeh, die Sojasauce und dann gibt es noch Natto, das sind ganze fermentierte Bohnen. Und dieses Kochi ist ein Edelschimmel, den man benutzt, den man bei der Miso-Herstellung verwendet und bei der Herstellung von Sojasauce. Und die wässrige, salzige Lösung von diesem Kochi, von diesem Edelschimmel, das ist dann die Flüssigkeit, mit der man den Tofu fermentieren kann. Klingt jetzt kompliziert, steht aber alles in dem Buch drin.
Ich wollte gerade sagen, wo steht, wo kann ich jetzt nochmal nachlesen? Ich
bin
gerade
super spannend. Stimmt.
Wow. Stimmt. Aber es klingt kompliziert, aber ist es, nicht nein, nein, ist einfacher als
diese Tofu. Wenn man es mal ein paar Mal macht und dann. Genau. Eben, und ursprünglich war das Soja gar nicht als Tierfutter gedacht. Jetzt, heutzutage wird es ja in großen Mengen angebaut als Tierfutter.
Ja.
Seitdem es nach Europa und in die USA und überall hingekommen ist, die wussten nicht wirklich, wie damit kochen und haben dann leider drauf gekommen, dass sie Tierfutter machen. Ich habe dann auch nachgelesen, früher in China wurde es höchstens mal als Dünger verwendet, weil das Soja sehr viel Stickstoff beinhaltet und dann kann man es als Dünger verwenden.
Ja, also das Geheimnis, also die Sojapflanze, ich habe gesagt, für mich ist eigentlich eine Wunderpflanze. Soja wie alle Hülsenfrüchte, aber Soja in besonderem Maß, ist ein Stickstoffbinder. Das bedeutet, beim Anbau von Soja muss man keinen Stickstoffdünger dazugeben. Und so, ob das jetzt bio ist oder konventionell, Soja wird immer ohne Stickstoffdünger angebaut. Und das ist schon mal ein ganz großer Vorteil für die Umwelt, weil bei der Produktion von Kunstdünger, das ist ungeheuer energieeffizient, braucht wahnsinnig viel Energie und ist natürlich nicht nachhaltig. Ja? Also Soja, an den Wurzeln der Sojabohne sitzen Knöllchenbakterien und diese Knöllchenbakterien können den Stickstoff aus der Luft binden. Das bedeutet also, da wächst schon mal die Sojabohne, aber da man ja Soja bei uns nicht als Monokultur anbaut, wie in Amerika oder in Südamerika, sondern in der Fruchtfolge, bedeutet das, wenn ich nach der Sojabohne zum Beispiel Weizen anbaue oder Gerste, dann muss ich weniger oder gar nicht düngen. Also insofern trägt dieser Sojaanbau in Europa zum Umweltschutz bei. Was ganz, ganz wichtig ist, in Europa, in Österreich, wird kein genmanipuliertes Soja angebaut.
Genau.
Dieses genmanipulierte Soja, das bei uns importiert wird, geht rein in das Viehfutter.
Kanada, USA habe ich da
auf dem Kanada, USA Regenwald, und Südamerika.
Brasilien, Argentinien, Cerrado, Amazonasgebiet. Es ist wirklich eine Katastrophe. Und eine Besonderheit, also dieses Soja, das dort angebaut wird, ja, das wirklich wesentlich zu der Klimakatastrophe beiträgt, wird zu 80% für Viehfutter verarbeitet. Das Soja, das in Österreich angebaut wird zu über 40% zu Lebensmitteln verarbeitet. Also Soja ist auch da wieder wirklich ein Pionier. Österreich ist ein Pionier.
Das müssen wir unterstreichen. Das ist nämlich tatsächlich oft dieser Mythos, ne, den wir als VeganerInnen immer wieder bekommen.
Die Veganer essen den Regenwald, hört man immer wieder.
Genau.
Wahnsinn.
Ihr seid schuld, dass Tiere kein Zuhause mehr haben im Regenwald.
Nein, sicher nicht. Nein,
ist genau umgekehrt.
Also was man auch wissen muss, In Österreich wurden letztes Jahr auf 87.000 Hektar Sojabohnen angebaut. Und beim biologischen Anbau ist sogar Soja die Feldfrucht Nummer 2 nach Weizen.
Man kennt irgendwelche Felder von Weizen, Maisfelder, Rapsfelder, aber ein Sojafeld, wenn ich es mir jetzt vorstellen müsste, habe ich jetzt irgendwie nicht so per se ein Bild vor Augen, wie man das vorstellen muss. Hopfenfeld noch, klarerweise, am Bodensee.
Also Soja ist eine unscheinbare Pflanze, die wird nicht sehr hoch, hat so unscheinbare lila Blütchen, wie halt eine Hülsenfrucht.
Also, und da hängen dann die Sojabohnen einfach dran, oder?
Da hängen dann die Sojabohnen einfach.
Ich muss gerade ganz doof fragen, also jetzt für alle ZuschauerInnen bei YouTube.
Ja, so sieht's aus, ja.
Dran.
Da hängt sie.
Ja.
Das ist sie.
Ja.
Und die haben wir hier auch am Tisch in ihrer Naturform fast schon
gelassen. Hier haben wir die Edamame, das sind grüne Sojabohnen, die werden auch in Österreich angebaut, im Marfeld.
Ist das eine spezielle Sorte, dass die grün sind, oder sind die einfach früher geerntet? Oder?
Nein, das ist eine ganz spezielle Sorte. Und in Japan ist Edamame ein total beliebter Snack. Abends zum Bier oder so ist man. Und die Hülse isst man nicht mit, das pult man so raus, man kocht die und gibt dann grobes Salz drüber. Essen auch Kinder sehr gern, hat natürlich den Vorteil im Gegensatz zu Chips, also einfach den Inhaltsstoffen her viel gesünder.
Sehr gut. Ich muss ja sagen, ich esse die gern mit meiner Frau am Abend mal, da geht schneller Schüssel weg.
Ich kann natürlich, die gibt es tiefgefroren zu kaufen im Supermarkt und es gibt natürlich auch die Kerne schon ausgepult zu kaufen. Ja?
Genau.
Und die kann man in Salate geben, man kann Cremesuppe damit machen, man gibt es in eine Minestrone. Wir sind ganz vielseitig einsetzbar.
Weißt du, du hast ja was Haptisches, da hat man was zu tun beim Fernsehschauen. Ja, man hat so, so ein bisschen wie, der Bayer hat seine Weißwurst zum Zuzeln, ja, und wir VeganerInnen, wir haben quasi Edamame zum Auszuzeln.
Aber ich würde sagen, das Ziel ist Edamame am Oktoberfest, oder?
Das wäre dann quasi, ich stell mir den Aufschrei schon jetzt vor, Edamame statt, wobei die Asiaten, da kommen ja so viele AsiatInnen.
Die würden sich schon.
Die würden sagen, hey, endlich mal ist München aufgewacht.
Na, mittlerweile gibt es ja einiges Veganes am Oktoberfest, glaube ich, ja. Mit Leberkäse,
vegane
Leberkäse, vegane Weißwurst, gibt es ja. Gibt's alles
schon. Auch schon so lange nicht mehr am Oktoberfest.
Das Ziel war noch nie, aber
war noch nie
am Oktoberfest.
Okay, Respekt. Also heute muss ich sagen, in der Jugend fand ich das mega. Wenn ich jetzt die Bilder anschaue von den Jungs, hauptsächlich Jungs, die in ihren Trachten auf die Tische hüpfen, dass sie die Tische reservieren, das hat schon was sehr...
Ja.
Ja, ist schon sehr... Ja, egal. Sonst sage ich mir das an, die Leute.
Sprechen wir über Knabbersoja, das passt auch zum Bier.
Besser. Ja, das ist Knabbersoja aus Österreich.
Passt auch zum Bier, das ist was sehr Nettes. Knabbersoja...
Ich schütte mir mal in die Hand.
Chips. Das sind gedämpfte Sojabohnen, die dann geröstet werden, entweder mit Sojasauce oder die gibt es auch mit Schoko. Das Tolle ist, die sind sehr eiweißreich. Mhm. Ja. Ist ein netter Snack.
Sehr gut. Das Thema ist ja wirklich, sehr viel Soja kommt eben aus Übersee, aus USA, auch Kanada baut sehr viel an. Teilweise bei wenigen Produkten landet, weiß ich, das Soja aus Kanada nochmal in der Sojamilch oder so landet, aber das ist eher selten. Dann ist es aber kein Gensoja.
Es ist ganz, ganz einfach. Mhm. In Österreich werden mittlerweile sicher 300 Bio-Soja-Produkte hergestellt. Tofu, Miso, Tempeh, Sojasauce, dann die Granulate, auch spannendes Thema. Und es ist einfach beim Einkauf auf die Zutat, auf das Kleingeschriebene achten. Da steht dann drauf Soja aus Österreich oder ist eine kleine Österreich-Landkarte drauf.
Ja.
Also einfach darauf achten, Bio und Soja aus Österreich.
Genau, und das muss man wirklich dazu sagen, meistens steht es wirklich drauf. Also es steht, das habe ich ja auch schon geschaut, es steht immer dann drauf mit Soja aus der EU, mit Soja aus Österreich.
Genau,
Da kann man sich dann überzeugen und das recht schnell rausfinden. Genau. Und wenn es mal nicht draufsteht, das ist sehr selten der Fall, bei manchen Produkten, dann kann man aber immer noch nachfragen. Es gibt dann bestimmte Marken, die sagen dann, ja, sie kaufen Soja dann je nachdem, wo es günstiger ist, einmal teilweise dann auch aus Kanada, aber ja,
Eins kann ich sagen, diese Produkte, die hier am Tisch stehen, diese Produzenten verwenden nur österreichisches Soja. Und wenn ich lese Soja aus Österreich und dann kann ich es kaufen und dann ist Soja aus Österreich drin. Ja?
So einfach
eigentlich
ist es.
So einfach. Und ich würde auch noch gern über diese Texturat.
Danke,
ja, genau, das Texturat.
Das ist ja spannend. Ein wundervolles Wort heute schon. So oft gehört und ich habe Texturat, ein deutscheres Wort gibt es gar nicht in Bezug auf Lebensmittel. Denke ich mir, was ist das, liebe Elisabeth?
Also Texturate, das kennen, hier haben wir ein Granulat, ja, das ist mehr so Soja-Faschiertes oder Soja-Schnitzel. Und auch hier muss man wirklich... hinten die Zutatenliste lesen, ja, und schauen, woher ist es Bio, woher kommt es? Denn da gibt es riesige Qualitätsunterschiede beim Texturat. Die Texturate sind alle, die sind eigentlich eine sehr sinnvolle Resteverwertung. Ja. Für Texturate wird der Presskuchen nach der Sojaölgewinnung verwendet. Also wenn beim Sojaöl, da werden die Sojabohnen werden einfach ausgequetscht, ja, auf der biologischen Seite, denn es bleibt über dieser nährstoffreiche Presskuchen. Ja? Und bei biologischen österreichischen Texturaten, da wird dieser Presskuchen, der sehr viel Eiweiß enthält, der Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe enthält, der wird mit Wasser vermischt. Ja? Das ist dann wie so ein Teig. Und aus diesem Teig werden dann rein mechanisch diese Formen gemacht, also entweder Sojaschnetzel oder wie ein Sojafaschiertes. Ja? Das sind die biologischen Texturate. Und dann, und ich finde es sehr wichtig, dass man darauf achtet, es gibt dann diese konventionellen Texturate. Da wird das Sojaöl chemisch gewonnen. Ja, der wird durch chemische Verarbeitung wird das Sojaöl gewonnen. Überbleibt auch so, wie das nennt man einen Soja-Extraktionsschrot. Der wird wieder chemisch behandelt und was irre energieaufwendig ist, was sehr viel Wasser kostet. Und daraus werden dann diese Texturate gemacht. Und diese Texturate kommen natürlich auch sehr oft in Fertigprodukten vor. Mhm. Ja? Also da muss man drauf achten. Auf der sicheren Seite ist man wieder, indem man ein Bioprodukt kauft, indem man wieder auf dieses Zeichen achtet aus Österreich. Und was auch ein guter Indikator ist, ist der Fettgehalt. Diese Bioprodukte, die rein mechanisch gewonnen sind, die haben immer einen Fettgehalt, der über 7,4 Gramm Fett pro 100 Gramm liegt. Und die Texturate, die so chemisch gewonnen werden, haben deutlich weniger, so um die 3,2 Gramm. Und gerade weil ja in der veganen Küche und auch in den Fertigprodukten so viel Texturate verwendet werden, muss man darauf achten. Und da bin ich bei einer Sache, die mir auch sehr wichtig ist, dass man unterscheidet Sojaprodukte aus der ganzen Bohne und dann Sojaprodukte aus Isolaten. Und diese Produkte, die wir hier haben, ja, Tofu, Miso, Sojamilch, Sojajoghurt, Knabbersoja, Tempeh, die sind alle aus der ganzen Bohne produziert. Ja. Also enthalten sie alle gesunden Inhaltsstoffe der ganzen Bohne.
Hat also einen ganz anderen Nährwert als ein Isolat, als genau. Ein hochverarbeitetes Sojaprodukt.
Als Konsument muss man wirklich aufpassen, wenn da steht Sojaprotein, dann bedeutet das, es ist ein Isolat. Und Isolat bedeutet, ich nehme diese Sojabohne, diese wundervolle Bohne und zerlege sie in die Einzelbestandteile und dann nehme ich das reine Eiweiß und dann stopfe ich da wieder dazu irgendwelche Aromastoffe, irgendwelche Vitamine und mache ein neues Produkt.
Genau.
Und diese hochverarbeiteten Lebensmittel sind ja jetzt auch, kommen immer mehr Untersuchungsergebnisse, dass sie wirklich der Gesundheit schaden. Und es ist gerade auch für Menschen, die sich mehr pflanzlich ernähren, so wichtig, dass sie darauf achten. Weil es kann ja nicht sein, dass ich mich pflanzlich ernähren will und nachhaltig ernähren will und dann esse ich Lebensmittel, die doch nicht so gesund sind.
Ja, dazu gehöre ich. Mache ich ganz viel. Gerne. Okay. Es gibt ja solche und solche Veganer. Ich bin so der Fertigschnitzel-Veganer-Typ.
Sottiche und Sottiche.
Quasi, genau. Ja. Es ist immer das Bild von dem Veganer, von der Veganerin, das immer nur grün und alles gesund. Aber
ja.
Also heute ist hier ganz viel dabei, wo ich auch mag. Ich bin so ein heikler Esser.
Du bist ein heikler,
ich bin ein heikler Esser. Aber heute ist ganz viel dabei, was ich super finde. Also gab jetzt bisher nichts, wo ich sage, buch.
Sollen wir noch was kosten, was Spannendes?
Ja,
das wäre ein Seitentofu. Das ist so, der ist im Vergleich, der ist nicht schnittfest, der Tofu, sondern der ist eigentlich wie ein eher so puddingartig.
Ja. Kann man den roh?
Ich würde dir vorschlagen, da gibt ein bisschen Sojasauce drauf und ein bisschen Frühlingszwiebel. Und das isst man zum Beispiel in Japan im Sommer.
Pass auf, ich nehme mal so ein Stück raus.
Ja, nimm ruhig ein bisschen mehr.
Okay,
so. Ja, bitteschön.
Also in Japan essen Sie den Seidentofu?
Eisgekühlt, den isst man eisgekühlt
mit Sojasauce.
Ja, mit Sojasauce und Frühlingszwiebeln.
Auch süß?
In Japan essen Sie
ihn. Das ist schon wurscht bei den Sojazwiebeln.
In Japan essen Sie ihn nicht süß. Ich habe zum Beispiel eine total tolle Schokomousse mit Seitentofu in diesem Buch drin, eine Schokobananenmousse. Oder man kann wunderbare Cremes, Fruchtcremes machen oder Dressings. Oder ich nehme einfach so ein paar Löffelchen von diesem Seidentofu und gebe ihn auf einen Salat drauf.
Ich glaube, mir fällt der Name nicht. Ich habe immer ein Problem mit der Name Seidentofu. Da denke ich immer, ich weiß gar nicht, was ich denke. Aber nicht an, ja, vielleicht auch. Oder an Seide.
Aber denk doch mal an Seide. Seide ist weich, glänzend, Luxus.
Irgendwie, das ist immer bei diesen Tofus ein Seidentofu. Wenn auf der Einkaufsliste daheim Seidentofu steht, dann denkt man so,
Noch was möchte ich zum Tofu sagen jetzt, ja, wenn wir schon beim Tofu sind. Es gibt natürlich unterschiedliche Konsistenzen vom Tofu und der Tofu, der dem asiatischen weichen Tofu und am nächsten kommt, das ist so ein Tofu, der so angeboten wird in der Flüssigkeit. Und den gibt es geräuchert zum Beispiel, Natur oder Tofu in Salzlake.
Elisabeth hält gerade für alle ZuhörerInnen die Tofu-Verschiedenen in die Kamera.
Genau, in diesen Verpackungen, wo es in der Flüssigkeit schwimmt.
Und was ist der, den ich jetzt halte?
Das ist der Tofu, leicht geräucherter Tofu in Salzlake. Den kann man einfach nehmen, ein bisschen braten, auf den Salat geben. Schmeckt super. Mhm. Ja, genau.
Super. Und den kann man dann auch noch einfrieren, wenn sich jetzt unsere Zuhörerinnen fragen, was die mit so viel Tofu machen.
Den wird der Martin heute noch in seinen Gefrierer reinpacken,
dann
oder?
Dann muss ich den einfrieren und den kann man ja länger behalten. Und er bekommt dann durchs Gefrieren, glaube ich, auch eine andere Struktur dann.
Genau, der verändert seine Konsistenz, der wird dann, sieht dann aus, er wird auch so ein bisschen gelblich und sieht dann aus wie ein kleiner Schwamm. Und dann drückt man, taut ihn dann wieder auf, man drückt ihn aus und dann kann man ihn zum Beispiel in Soßen zimmern, in Suppen und der nimmt dann wunderbar diese Aromen an. Oder man macht dann Schnitzel damit, nachdem man ihn mariniert hat.
Eure Majestät, liebe Sojakönigin, liebe Elisabeth, gibt es, du hängst an der Quelle quasi, gibt es Trends in dem Bereich, irgendwas, wo jetzt völlig neu oder was so ein Rising Star ist, was kommen wird, wo man sagt, das ist so das nächste Level dann im Soja-Tofu-Bereich, gibt es da was in der Richtung?
Also die Trends und gehen sicher in Richtung Fermentation, ja. Also Miso, es gibt in Österreich hervorragende Miso-Produzenten, auch in Wien. Sojasauce, die ganz verschiedene Sorten von Miso produzieren. Und das Miso, vielleicht kostet ihr es auch mal, das Miso kann man ja auch so vielfältig verwenden. Man kann es zum Beispiel, was ich oft mache, ich streiche mir einfach ein bisschen damit aufs Brot oder so. Ja?
Es ist salzig.
Es ist salzig.
Total salzig, ja.
Gibt es ein bisschen auf die Gurke drauf, sonst ist es zu salzig. Das ist
sehr gut. Und das ist jetzt ja auch das,
du nimmst
ja
zu viel, ganz, ganz wenig.
Ja.
Miso ist eigentlich die erste Würzpaste der Welt. Mhm. Und das Spannende ist, es geht ja immer um Umami. Der Begriff ist ja in letzter Zeit auch sehr populär. Umami, der köstliche Geschmack. Und mit diesen fermentierten Sojaprodukten gelingt es, Umami, den köstlichen Geschmack, auf pflanzliche Weise ins Essen zu bringen. Und das ist das Faszinierende, warum ja auch Sojaprodukte sind, ich kann es fast so sagen, ohne Sojaprodukte wäre die asiatische Küche nicht möglich. Mhm. Ja, die sind so ein Herzstück der asiatischen Küche. Und gerade die Kombination von den nicht fermentierten, wie Tofu, Seitentofu, ja, mit den fermentierten ergibt wirklich ein Essen, das einen rundum zufrieden macht. Es macht einen zufrieden auf der geschmacklichen Ebene, weil es super schmeckt. Aber es macht einem auch vom Sättigungsgefühl her zufrieden. Ja, weil das Eiweiß so hochwertig ist. Also man hat nicht das Gefühl, irgendwas brauche ich noch.
Das schmeckt total gut. Also Hammer. Also ich habe das Miso sonst immer nur in der Miso-Suppe verwendet, aber so gegessen jetzt auf der Gurke oder so.
Ein bisschen
also
Miso richtig, auf das Tempeh drauf.
Richtig genial.
Oder ein bisschen, ja.
Also der runde Geschmack des Umami, das ist unglaublich gut.
Es ist alles lecker. Ich als kulinarische Wildsau muss sagen, ist alles... probiere viele Sachen halt auch einfach gar nicht, gell? Muss man auch mal sagen. Mhm. Dieser Podcast erweitert mir immer selber meine Sinne.
Also das ist jetzt heute wirklich die Kulinarik schlechthin.
Ein tolles Rezept, was man ganz schnell machen kann mit Miso, auch aus meinem Buch, aus diesem neuen Buch Tofu Miso Tempeh, ist eine Miso-Zitronen-Butter, die kann man natürlich mit einer guten Margarine machen. Mhm. Das ist gemacht in ganz schnell, in Minuten, ja, da vermischt man einfach Miso, Zitronenschale, Zitronensaft und diese sehr gute Margarine und man hat einen genialen Brotaufstrich, ja. Also das kann man natürlich auch auf was Gebratenes draufgeben, auf gegrilltes Gemüse. Also die Möglichkeiten sind unendlich.
Super gut.
Falls ihr euch, ich spoilere zwischendrin rein, dieses tolle Buch von der Elisabeth, das gibt es heute noch zu gewinnen. Ich sag's jetzt schon mal, damit da gleich mal nochmal die Katze aus dem Sack ist. Dieses Tofu, Miso und Tempeh von der Elisabeth Fischer gibt's heute am Ende dieser Episode noch zu gewinnen. Was ihr dafür tun musst, dürft, könnt, sollt, das verrate ich euch dann später noch. Jetzt gibt's da ja auch immer diese ganze Thematik. Martin, du hast da gleich ein wundervolles Vorurteil auf der Hand. Wir essen uns jetzt hier mit so viel Soja zu. Ich habe da ein bisschen Befürchtung.
Eben, wir werden alle zu Frauen. Also du bist schon eine.
Du bist noch weiblicher.
Du bist noch weiblicher. Naja. Aber uns wachsen jetzt die Brüste.
Naja,
das ist alles trainiert.
Ich sehe nichts.
Alles trainiert.
Uns wachsen die Brüste und was haben wir denn noch? Wir werden verweiblicht. Wir werden impotent, wir zwei.
So, ja.
Und,
während wir sprechen.
Und bekommen dann schlussendlich sogar noch Brustkrebs. Also die Frauen bekommen sowieso Brustkrebs, wenn sie zu viel Soja essen, habe ich gehört.
Ja.
Und
du hast noch was vergessen.
Das habe ich noch vergessen.
Ihr werdet wahnsinnig.
Und wahnsinnig werden wir auch noch.
Ja.
Hysterisch. Moment, das bin ich aber schon. Okay. Es kann also jetzt nur schlimmer werden, oder?
Ja.
Von hier an abwärts.
Naja, ich meine, wenn ihr dann wahnsinnig werdet, dann merkt ihr nicht mehr, dass ihr Frauenzeit
gemacht. Ach so, dann. Ach so, es hat nur Vorteile. Also wir klammern das kurz ein. Das waren all die Vorurteile. Nochmal ganz kurz, Vorurteile, die wir jetzt aber ganz schnell aus dem Weg räumen.
Lesen. Genau, eben, und du bist langsamer.
Es gibt noch viel, viel, viel mehr. Ich habe auch schon andere gehört.
Aber also die Vorurteile, ich muss sagen, sind wirklich ein Hammer. Also fangen wir an, also Männer verweiblichen, das wird ja den Isoflavonen zugeschrieben, ja. Männer werden impotent sowieso. Ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Also die Isoflavone, Sojaprodukte sind reich an Isoflavonen und Isoflavonen sind hormonähnliche Substanzen, die in Sojaprodukten vorkommen. Und die haben vielfältige gesundheitsfördernde Wirkungen, also genau das Gegenteil von dem, von diesen Vorurteilen, die man immer wieder liest. Und ich denke mir immer, jetzt muss es doch endlich mal vorbei werden und vorbei sein und schon kommt die nächste Welle. Also man muss wirklich festhalten, Isoflavone beugen vor gegen Brustkrebs. Da gibt es sehr große, und es gibt große Untersuchungen dazu. Das wird seit Jahrzehnten untersucht. Mhm. In asiatischen Ländern zum Beispiel ist die Brustkrebsrate viel geringer. Und diese vorbeugende Wirkung gegen Brustkrebs tritt vor allem dann ein, wenn Mädchen quasi, wenn schon junge Mädchen regelmäßig Sojaprodukte essen. Das ist der erste Punkt, Vorbeugung gegen Brustkrebs. Die zweite lebensschützende Wirkung der Isoflavone ist, sie sind eine Wohltat für das Herz-Kreislauf-System. Also Isoflavone halten die Gefäße glatt und elastisch, auch in Verbindung mit den Fetten aus der Sojabohne. Und da sind wir wieder bei Potenz, ja. Mhm. Glatte, elastische Gefäße erhalten die Potenz. Also Männer, esst Tofu, kann ich super nur sagen. Für die
Durchblutung. Ich bin bei glatt und elastisch hängen geblieben, kurz.
Ja. Also in dem Fall gut für die Durchblutung, für den Blutdruck, gerade gegen solche Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, wie Herz-Kreislauf-System.
Diabetes, Vorbeugung gegen Prostatakrebs. Dann für Frauen ganz wichtig, da gibt es auch große Untersuchungen dazu, bei Wechselbeschwerden sind Sojaprodukte wirklich ein Segen. Die österreichische Menopausegesellschaft empfiehlt Sojaprodukte als erstes Mittel gegen Hitzewallungen. Also es ist wirklich ein ganzes Paket an gesundheitsfördernden Wirkungen der Isoflavone.
Das sind diese Phytoöstrogene, die ja verteufelt werden.
Die man auch als Phytoöstrogene bezeichnet, die aber im Grund sind keine Hormone, haben nur eine hormonähnliche Struktur. Ja.
Genau, und die wirken sehr, sehr, sehr viel, ich weiß nicht, wie ich das gehört habe, tausendfach schwacher als Östrogen, also ist ganz was anderes.
Darauf beruht auch diese schützende Wirkung vor Brustkrebs, weil die wirken viel schwächer, haben eine ganz, ganz schwache Wirkung und darum schützen sie vor Brustkrebs, weil sie quasi an dieser Zelle im Brustgewebe den Platz einnehmen der starken körpereigenen Östrogene, dadurch sich die Zellen weniger schnell teilen und dadurch das Risiko von einer fehlgeleiteten Zellteilung, von einer bösartigen, gesenkt wird. Also das ist die Wirkung. Ja.
Jetzt, wenn ich gerade bösartig höre, das sind wir jetzt bei den bösartigen Kampagnen, die es in den USA gab, gegen Soja. Da gab es ja wirklich wirkliche aggressive Kampagnen in den USA von der Milchindustrie, von bestimmten Lobbygruppen, gegen Soja als Lebensmittel.
Gibt es ganze dicke Bücher dazu?
Gibt es ganze Bücher dazu?
Ja, die auf Deutsch erschienen sind. Mhm. Ja, aber was ich eigentlich so spannend finde, ja, wir machen ja diese vom Verein Soja aus Österreich große Veranstaltungen. Mhm. Und einmal haben wir wieder eine große Veranstaltung gemacht auf einem Wiener Markt, auf dem Meidlinger Markt. Und ich habe mir schon gedacht, da haben auch diese Brötchen gemacht und Wraps mit so Sojafaschierten, so ganz bekannte Wraps. Und ich habe mir schon gedacht, das waren jetzt harte 2 Tage. Ich muss jetzt 2 Tage lang den Menschen erklären, dass dieses Soja nicht schädlich ist. Ja? Mhm. okay, 2 Tage lang sind wir da gestanden, habe ich gearbeitet, habe die Brötchen gebraten. Ja. Wir haben 700 Kostproben gemacht. Kein einziges Mal hat irgendjemand gesagt, ah, das ist ja schädlich.
Echt?
Nein, sie haben es alle gegessen, es hat ihnen geschmeckt, sie waren glücklich, sind wiedergekommen und haben das nächste Brötchen gegessen. Also es geht um den guten Geschmack. Und in dem Moment, wo es einem schmeckt, irgendwie sagt niemand mehr, es ist schädlich. Also dieses Argument, es ist schädlich, erlebe ich nie bei Veranstaltungen, weil die Leute immer essen. Ja? Und das größte Kompliment für mich war, das war auch auf dieser Veranstaltung, auf diesem Markt, da hat ein Herr zu mir gesagt, die Frage nach dem Fleisch stellt sich nicht mehr.
Wow.
Also es war
alles, hat ein Mann gesagt.
Hat ein Mann ja, gesagt, ja. Das war super. Ja.
Super, hey.
Ja.
Ja, ich kenne sie auch, ich war ja schon auch bei der einen oder anderen Infoveranstaltung. Ja. Klar, wenn man dann in die Diskussion kommt, ja, dann kommen immer wieder diese ganzen ja, Desinformationsgeschichten, dass so ja ungesund ist, dass alles aus dem Regenwald kommt, dass die Veganer schuld sind. Aber wirklich, wie du sagst, wenn es dann was zum Verkosten gibt, dann ist es gleich was anderes.
Genau, und wir sitzen jetzt auch hier und sprechen.
Es ist unser heutiger Podcast mit dir, liebe Elisabeth, ist ja ein Teil, um dieser Desinformationsflut quasi Herr zu werden, um einfach zu sagen, hey, schaut's her, wir müssen heute mal klare Fakten schaffen.
Dürfte ich noch einen Fakt zur Gesundheit sagen?
Gerne. Ich bitte darum.
Über diesen Inhaltsstoff haben wir noch nicht gesprochen. Es gibt einen Inhaltsstoff und die Bedeutung das nennt sich Spermidin. Das ist ein Stoff, der kommt in Sojabohnen vor, kommt auch in Pilzen vor zum Beispiel. Und Spermidin wird auch bezeichnet als ein lebensverlängernder Stoff. Ja, Spermidin, unser Körper kann Spermidin auch selber produzieren. Spermidin ist in jeder Zelle enthalten und Spermidin sorgt dafür, dass Zellen jung bleiben, dass sie sich gut teilen können, dass Zellmüll entsorgt wird. Und im Laufe, wenn wir älter werden, nimmt die Fähigkeit des Körpers, Spermidin zu produzieren, ab. Und das heißt, wir müssen es uns mehr mit dem Essen zuführen. Und Sojaprodukte und vor allem die Produkte aus der ganzen Bohne sind eine sehr, sehr gute Quelle für Spermidin. Das ist wirklich ein Anti-Aging-Stoff.
Lebensverlängernder oder Anti-Aging.
Ja, ja, da hat die Universität in Graz gibt es da große Untersuchungen dazu. Und das ist natürlich ein herausragender Stoff in Sojaprodukten.
Ich werde nur noch Soja essen. Frage kurz an der Stelle, wie viel Soja ist auf deinem Teller in der Woche?
Auf meinen Tellern? Ja, ich esse es in verschiedener Form. Ja,
ja, ich meine allgemein. Also ja, wie viele Sojaprodukte, in welcher Art sie mögen sein, verzehrst du pro Woche?
Naja, also ich morgens in meinen Kaffee gebe ich mal Sojamilch rein, ungesüßt, ja, ganz wichtig. Ja, ist mir zu süß, das mag ich nicht. Dann, ich mache mir manchmal schon morgen so ein Toastbrot, ja, das reibe ich dann so, schönes Roggenbrot, das reibe ich mit Knoblauch ein, da gebe ich ein bisschen Miso drauf und so Tomaten oder Gurken, ja. Dann Mittagessen, ja, ich gebe sehr viel zum Beispiel, jetzt im Sommer macht man sehr viele Tomatensoßen, ja, und wenn man zum Beispiel, mache ich eine Tomatensoße und gebe so ein bisschen Miso rein, da kommt nochmal dieses Umami raus. Er schmeckt genial. Gerade wenn man jetzt auch sagt, ich will jetzt keinen Käse essen, ja, dann hat man nochmal diesen Umami-Tick. Ja. Boah, dann gehe ich einen fermentierten Tofu auf den Salat. Ich esse es eigentlich laufend. Dann mache ich Müsli mit Soja-Joghurt. Ich meine Miso-Suppe. Ich esse es laufend, ununterbrochen.
Gibt es Tage, wo mal kein Soja auf dem Programm steht?
Ja, sicher gibt es. Ja. Natürlich. Okay. Aber es gibt. Schau, es ist.
Du bist die Königin, Entschuldigung.
Nein, ich bin nicht die Königin. Nein.
Bei mir heute schon?
Nein. Ich esse einfach gern gut. Ich esse gern
ausgewogen.
Gut.
Ausgewogen und vielfältig.
Ich esse, ja. So und ist es ist natürlich so, zu einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung, da gehören natürlich auch frisches Gemüse.
Ja, ja.
Es gehören dazu die anderen Hülsenfrüchte. Kichererbsen schmeckt ja auch super. Zum Beispiel in Hummus gebe ich manchmal ein bisschen Miso rein. Ja? Mhm. Linsen sind super, die Getreide sind gut, Vollkornbrot. Also man muss ja aus dieser Vielfalt leben. Ja?
Ich wollte dich einfach nur in die Soja-Schublade kurz reinschubsen und schauen, wie viel Soja da in der Elisabeth drinsteckt. Wie viel Soja-DNA quasi, das Blut ist schon grün wahrscheinlich, oder?
Ist oder die Sojabohne grün? Gelb oder gelb? Oder hell oder weiß? Oder?
Jetzt noch ganz kurz nochmal zu den gesundheitlichen Aspekten. Ja? Protein, Eiweiß im Soja. Das besteht ja aus Aminosäuren und das ist ja bei Soja ganz besonders. Das ist dann.
Also Soja nimmt natürlich unter allen pflanzlichen Lebensmitteln eine herausragende Stellung ein, weil das Eiweiß aus Soja ist so hochwertig und für den Mensch, vom Menschen so gut verwertbar wie das Eiweiß aus Ei, aus Milchprodukten und aus Fleisch. Also Soja ist wirklich von der Eiweißqualität, von der, man nennt es biologische Wertigkeit des Eiweißes, genauso gut wie tierisches Eiweiß. Aber es hat einen großen Vorteil, es ist cholesterinfrei und das Fett aus der Sojabohne entfaltet auch vielfältige gesundheitsfördernde Maßnahmen, auch wieder gut für die Blutgefäße, gut für die Immunkräfte. Ja? Also im Grund hat man da eine ganz tolle Kombination der Nährstoffe in der Sojabohne. Dann enthält die Sojabohne Vitamin B1, B6, Vitamin E, Mineralstoffe. Also es ist einfach ein rundum hochwertiges Lebensmittel.
Super. Und eben das volle Spektrum an Aminosäuren, an essentiellen Aminosäuren in einem richtigen Mix, habe ich gehört.
Ja, Sojabohnen enthält alle essentiellen Aminosäuren. Ja.
Sehr spannend. Martin, magst du mir das Buch gerade nochmal rüberreichen? Ja, ich habe da das Buch. Ich würde sagen, es ist... Es ist Zeit für die Verlosung. Es ist auch langsam Zeit, tschüss, ciao und mach's gut zu sagen zu der lieben Elisabeth Fischer. Unsere heutige Podcast-Episode rund um das Thema Soja neigt sich dem Ende, aber jetzt geht's um dein Buch hier nochmal. Ich zeig's nochmal in die Kamera. Tofu, Miso und Tempe ist hier. Oder Tofu, Miso, Tempe, ohne und, da ist kein und dabei. Genau. Das gibt es jetzt für euch zu gewinnen. Wie viele haben wir davon? Wie viele verlosen wir?
Drei Stück.
Drei dieser Exemplare gibt es für euch, wenn ihr jetzt auf YouTube, also liebe ZuhörerInnen auf den Podcast-Plattformen, schaltet auf YouTube, scrollt an das Video ran und lasst euch das nochmal hier anschauen. Mhm. Dieses Buch könnt ihr gewinnen, wenn ihr unten drunter, unter dem Video mitkommentiert, warum ihr dieses Buch unbedingt haben möchtet oder auch braucht. Kann man sagen. Und wir verlosen dann in einem fairen Prozedere, wer diese drei Exemplare von euch bekommt.
Und wenn ihr schaut auf YouTube,